predige heute Morgen über diesen Wochenspruch, Lukas 10, Vers 16. Wer euch hört, hört mich. Wer euch verwirft, verwirft mich. Wer euch hört, hört mich. Wer euch verwirft, der verwirft mich. Frage, in welcher Sprache redet Gott? Interessante Frage. Vielleicht in der Ursprache der Menschheit, die es vor dem Turmbau zu Babel gab? Oder einer anderen Sprache? Als ich Teenager war, das heißt Konfirmand, sagte der Pfarrer damals, wenn jemand von euch Gott kennenlernen möchte, dann soll er doch beten, dass sich Gott ihm zeigt. Habe ich sicher ein Vierteljahr lang getan, gebetet, dass Gott sich mir zeigt. Ich dachte, da passiert irgendwas Übernatürliches, irgendein Wunder. Aber stattdessen kam der Billy Graham, ein amerikanischer Prediger, ins Frankfurter Waldstadion, wo ja heute Morgen Kirchentagsgottesdienst ist, und sprach über Jesus und dass man sein Leben ihm anvertrauen kann. Ich habe das so ein bisschen kapiert, es hatte so ungefähr 3 Monate Wirkung auf mich. Dann war es wieder vorbei. Später war ich mit 21 Jahren in Israel. Wir haben da so einen christlichen Arbeitseinsatz gemacht bei Arabern und Juden. Bei Juden haben wir im Kibbutz gearbeitet und Obst geerntet, bei Arabern in einem Krankenhaus in Nazareth, so die Außenanlagen gepflegt. Und damals beeindruckte mich am meisten ein unterirdisches Gräberfeld. Da ist so ein ganz sanfter Kalkstein, den man mit einer Axt behauen kann. Und da waren unterirdische Gräberfelder aus der Zeit Null. Und da dachte ich, wenn ich einer von diesen Toten gewesen wäre, dann hätte ich keine Zweifel mehr an Jesus, denn dann hätte ich ihn ja persönlich gesehen und gehört und gemerkt, was er so alles tut. Das wäre sicher recht gut. Ja, es war nicht so, die Toten können nicht reden, aber ich habe Jesus trotzdem kennengelernt durch junge Christen beim Skilaufen und durch ein Taschenbuch, das mir das Christsein nahe brachte, sodass ich es verstand. Immer wieder die Frage, ich bin gemeint. Ich persönlich kann Trompete spielen und Posaunen. Ich habe früher in vielen Gottesdiensten mitgespielt, bei Kirchentagen habe ich mitgespielt. Ich habe bei Evangelisationswochen mitgesungen im Chor, ich habe das Missionszelt bewacht. Ich habe Hebräisch und Griechisch studiert, um das Neue Testament und Alte Testament in den Ursprachen zu lesen. Und trotzdem habe ich nicht begriffen, dass Gott zu mir redet. Erst durch diese jungen Christen beim Skilaufen habe ich das entdeckt. Frage, welche Sprache spricht Gott? Ich würde mal sagen, ihre Sprache, bei mir sprach er die Sprache der Gleichaltrigen, wo ich merkte, oh ja, in deren Leben ist etwas, was mich interessiert. In der kommenden Woche werde ich eine ältere Dame beerdigen, die 85 fast geworden ist. Mit 40 Jahren war sie auf der Hohe Mark. Manche kennen das, so eine Klinik im Taunus, wo man so sich mal ein bisschen wieder aufmöbeln lassen kann, psychisch und körperlich. Und ihr ging es sehr schlecht. Dort war ein Arzt, der ihr geholfen hat und sagte, aber eigentlich brauchen Sie ja nicht nur ein bisschen Erholung. Ja, ich habe eine Bitte, unterhalten nachher, können wir Kaffee trinken mit Gespräch, sonst müssen wir uns leider trennen. Das wäre aber schade. Aber ich denke, sie wird akzeptiert. Ja, die Frau hatte also einen Arzt, der sich liebevoll um sie gekümmert hat, sagte, eigentlich brauchen Sie einen neuen Lebensinhalt, das wäre das Entscheidende. Und dann hat sie Jesus ihr Leben anvertraut und gesagt, wenn ich das doch schon vorher gewusst hätte, hätte ich mich nicht in so viele Dinge hineingesteigert, die mich unglücklich machen. Aber bei ihren vielen Umzügen entdeckte sie dann in einer Umzugskiste ihren Konfi-Ordner, wo sie eigenhändig geschrieben hatte, wie was ein Christ ist und wie man Christ wird. Johannes 1, Vers 12, wie viele Jesus aufnahm, den gab er Macht, Kinder Gottes zu werden, dass ich also im Gebet sagen kann, Herr Jesus, ich möchte mit dir leben. Und trotzdem hatte sie gesagt, ich habe das noch nie gehört, wenn es mir doch jemand erklärt hätte. Aber sie hat es selber aufgeschrieben, aber die Sprache Gottes damals nicht verstanden. In Südamerika stand ein Missionar auf dem Marktplatz und verkaufte Bibeln und sprach mit den Leuten über Gott, Spanisch. Da kam ein Indianer vorbei und sagte, hör mal, du behauptest, dein Gott sei allmächtig, wieso spricht er nicht meine Sprache? Warum redet er nur Spanisch? Und sagte, ja, deine Frage ist nicht schlecht. Wenn ich Zeit habe, werde ich mal zu euch kommen und eure Sprache lernen und euch dann von Gott in eurer Sprache erzählen und nicht in Spanisch. Er hat es tatsächlich getan, er ging zu den Indianern, lernte ihre Sprache, die ja noch keine Schriftsprache war, hat eine Schriftsprache daraus gemacht, hat die Bibel übersetzt. Daraus ist eine Übersetzermission entstanden, die inzwischen schon in hunderte von Sprachen die Bibel übersetzt hat und den Leuten ihre eigene Sprache schriftlich beibrachten, so dass Gott jetzt in ihrer eigenen Sprache, nicht in einer Fremdsprache, mit ihnen reden kann. Jesus schickte hier seine 70 Freunde los, 70 Jünger, immer zu zweit. Das ist interessant, alleine ist man ja oft ein bisschen schnell mutlos. Wenn der Zweite noch da ist und sagt, weißt du, wir machen weiter, geht es schon besser. Außerdem war es damals üblich, ein Zeuge allein war wichtig, aber er hatte kein Aussagerecht. Aufgrund von einem Zeugen wurde nichts entschieden. Wenn es zwei Zeugen waren, dann konnte man die Sache entscheiden. Sie standen für die Wahrheit. Also immer zu zweit haben sie dann drei Dinge mitgeteilt. Erstens, jedem Haus einen Friedenswunsch mitgeteilt, also Shalom, Friede. Zweitens haben sie Kranke geheilt. Und drittens gesagt, die Königsherrschaft Gottes sei nahe, also das Reich Gottes sei nahe herbeigekommen. Ja, das ist sicher alles wichtig, auch heute noch, dass der Friede Gottes in Häuser kommt. Ich kenne jetzt Ihre eigene Lebenssituation nicht, aber die wird bei manchem sicher durchaus schwierig sein. Es wäre schön, wenn der Friede Gottes in Ihr Herz kommt, wenn eine innere Harmonie entsteht. Wie viele sind verletzt, meistens von Familienangehörigen? Fängt schon in der eigenen Familie an, dass vielleicht die Schwester immer vorgezogen wurde, weil sie intelligenter war, bessere Schulnoten hatte oder schöner aussah. Und es könnte auch sein, dass sich die Eltern immer gestritten haben und die Kinder immer irgendwo hilflos dazwischen saßen und von daher Verletzungen mitbekamen. Oder dass das Hausdach zusammenbrach, sprich, dass die Ehe zerbrach und die Kinder dann weitergereicht wurden, mal zum Vater, mal zur Mutter, mal zum neuen Freund, wie auch immer. Viele Verletzungen. Und wenn dann der Friede Gottes kommt und durch Vergebung und Erneuerung von innen her heilt, bedeutet das sehr viel. Ich denke an einen Mann, das Beispiel hatte ich schon mal erzählt, mit drei Söhnen. Ich weiß nicht, wer von Ihnen drei Söhne hat. Da ist ja dann immer die Frage, wer ist der Stärkste von uns und so weiter. Also ziemlich viel Zoff, wie man heute sagt. Zwei davon hat er auf eine Freizeit geschickt, eine christliche Freizeit. Die haben sich für ein Leben mit Jesus interessiert. Und als sie wiederkamen, haben sich die zwei nicht mehr gestritten. Er sagte, ideal, nächstes Jahr schicke ich den Dritten dahin. Und er hat es getan und dann hatte er Ruhe in der Familie. Das funktioniert wahrscheinlich nicht immer so ideal, aber bei ihm hat es funktioniert, wobei ich ihn kenne und zumindest zwei seiner Söhne auch. Frieden schenkt Jesus und dann Heilung. Damals wurden Leute wirklich spontan geheilt, von Kopf bis Fuß. Es geschieht heute ganz selten. Gott gebraucht oft Mediziner, er braucht eine richtige Behandlung, aber er kann Menschen heilen, körperlich, seelisch und geistig oder auch geistlich. Einfach indem er Lebensumstände prägt, indem er Ermutigung gibt, vielleicht auch eine richtige Lebensweise, indem er Gebete erhört, wobei es nicht heißt, dass jeder Christ automatisch gesund werden müsste, schön wäre es. Manchmal muss man eben auch nur beten, mit Gott durch eine Schwierigkeit hindurchzukommen, wenn er sie nicht wegnimmt. Seelisch heilen hatte ich schon angetippt, wie viele Verletzungen möchte er heilen. Und an der Stelle heilt er natürlich auch, indem er bereit macht zu vergeben. Ich denke, dass manche Menschen hatte, die ihn verletzt haben. Wenn sie diesen Menschen vergeben können, werden sie innerlich selber heil. Ja, geistig heilt er auch, ermutigt, schenkt Glaubensgewissheit. Und dann heißt es, das Reich Gottes sei nahe herbeigekommen. Das heißt, Jesus möchte sozusagen als König in ein Leben einziehen, um dort, ja, wie soll man das sagen, seine Herrschaft auszubreiten, das heißt, die Lebenspläne zu füllen, zu gestalten. Das mein persönlichen Glauben. Jesus bindet sich an seine Boten, das ist ein unerhörtes Risiko. Stellen Sie sich vor, Sie sind ein Bote von Jesus. Und dann kommt ihre Mutter, wenn sie eine ältere Mutter haben, und sagt, hör mal, was, du willst ein Bote von Jesus sein? Guck mal, wie du deine Kinder erziehst. Und du willst mir was von Gott erzählen? Das heißt, wir haben ja alle irgendwo Fehler. Und wenn wir Boten für Gott sind, merken Menschen natürlich nicht nur, was wir sagen, sondern auch manchmal, wo es nicht ganz stimmt. Und trotzdem können wir etwas von Jesus weitergeben. Ich denke, das Wichtigste ist nicht, dass wir fehlerfrei sind, sondern dass wir echt sind. Und echt sein bedeutet auch, zu seinen Fehlern zu stehen, wobei Gott ja vergeben kann, aber auf Dauer auch verändern möchte. Wer selbst entschieden lebt, kann andere auffordern, sich für Jesus zu entscheiden. Ja, Die Frage, haben Sie schon mal geglaubt, dass Jesus durch Sie redet? Er sagt ja, wer euch hört, hört mich. Das waren nicht nur die 70 Leute von damals, das ist jeder Christ. Wer euch hört, wenn ihr in richtiger Weise von mir redet, der hört mich. Der hört nicht etwas von mir, sondern der hört mich. Das heißt, ich benutze euch als Sprachrohr. Ich bin immer wieder begeistert, wenn ich höre, wo Gott zu Menschen redet. Als ich hier nach Obertshausen kam, habe ich einmal zwei Teenager auf eine christliche Jugendfreizeit mitgeschickt. Die haben sich dann beide dort auf dieser Freizeit für Jesus entschieden. Einer ist vielleicht sogar heute Morgen unter uns. Und sie haben dort einfach seine Stimme gehört, auf einer Freizeit. Ich hatte Konfirmandenstunde, früher haben wir das in der Eichendorf-Schule gemacht, war also nicht so schön wie hier in diesen Räumen. Und da war ein Konfirmand, das war der jüngste von allen. Und der war ganz eifrig bei der Sache, aber irgendwann merkte ich, oh, der fängt an, die Dinge zu verstehen. Und dann schenkte ich ihm ein Andachtsbuch, sagte, wenn du bereit bist, das zu lesen, schenke ich dir das. Hat er gerne genommen. Und ich merkte irgendwie, der hat begriffen, wer Jesus ist. Wann er das begriffen hat, weiß ich nicht, irgendwo in dieser Zeit. Ich denke an eine junge Frau. Wir hatten damals noch Gottesdienst in dem alten Friedhof. Ich weiß nicht, wer damals irgendwo in diesem alten Friedhof in Obertshausen noch war. Ja, im Winter lief da immer so eine Maus von einer Heizung zur anderen, um sich aufzuwärmen. Und es war ganz romantisch. Und da hatten wir auch Gottesdienst und Abendmahl. Und da war eine junge Frau, die fragte ich dann später mal, sag mal, wie bist du oder wie sind Sie eigentlich zum Glauben gekommen an Jesus? Sagt sie, ja, da war Abendmahl und auf dem Weg von meinem Platz davor hatte ich ja gehört, das sei ein Bekenntnis zu Jesus. Und sagte ich, warum nicht? Ich bekenne mich zu Jesus. Sie ist sozusagen im Mittelgang zum Glauben gekommen, indem sie Jesus vertraute. Ja, schön zu wissen, wie verschieden Gott arbeitet. Bei anderen sind es manchmal Fragen der persönlichen Zweierschaft, wo es vielleicht nicht stimmt und Gott in die Situation hineinredet und dort Heilung wirkt. Ja, aber es gibt nicht nur Zustimmung, sondern es gibt auch Ablehnung. Am letzten Sonntag, als hier Gemeindefest war, waren meine Frau und ich in Wiesbaden morgens, haben dort den ehemaligen Pfarrer von Obertshausen mit verabschiedet in den Ruhestand, Herr von Depschitz, der hier 21 Jahre lang Pfarrer war. Und dann hat er so eine Art in der Predigt, eine Art persönlichen Rückblick gegeben und auch gebeten, dass er sich doch entschuldigen möchte, wenn er irgendjemand nicht so richtig gesehen oder beachtet hatte. Aber er möchte sich nicht entschuldigen, wo sich Leute über ihn geärgert haben, weil sie sich über das Evangelium von Jesus geärgert haben. Und er möchte sich nicht entschuldigen, wo ein Gemeindekreis eingegangen ist, der diese Richtung eines Lebens mit Jesus nicht mitgehen wollte. Das fand ich sehr mutig. Konnte ja sein, dass solche Leute da waren. Bei so einem Abschiedsgottesdienst kommen ja viele einfach mal, um dabei zu sein. Dort, wo von Jesus die Rede ist, gibt es immer eine Scheidung. Und wenn man heute hier so einen Kreidestrich ziehen würde in eine rechte und eine linke Hälfte und die einen, die zu Jesus gehören, wären auf der einen Seite und die anderen, die ihn noch nicht kennen oder nicht kennen wollen, wie auch immer, auf der anderen, dann säße keiner auf dem Strich, sondern jeder wäre auf einer Seite irgendwo zu Hause. Das ist also eine Erfahrung, dass Gottes Wort abgelehnt werden kann. Im Alten Testament gab es einen König, der hat es ganz raffiniert gemacht, Jerobeam der Zweite. Da gab es so eine Gerichtsbotschaft, so ein Papier von einem Propheten Jeremia, hat immer ein Stück vorgelesen, dann hat er es abgeschnitten und ins Feuer geworfen. Damit war er das Wort los. Jetzt gibt es ja bald Zeugnisse, ich weiß nicht, wie eure Zeugnisse ausfallen werden. Stell dir vor, es gefällt dir nicht und zwischendrin würdest du einfach, da du ja vielleicht auch noch Raucher bist, einfach dein Feuerzeug dranhalten, pst, und weg wäre es. Und wenn du nach Hause kommst, sagst du, es hat irgendjemand abgenommen oder der Lehrer wollte es nicht hergeben oder so. Ja, aber es würde dir ja nichts nützen, weil dieselben Noten, die sind ja noch woanders eingetragen. Das heißt, wenn ich Gottes Wort irgendwo unschädlich mache, sei es das verbrenne oder weglege oder wegschmeiße oder jemand anders schenke, sodass ich es nicht mehr lesen muss, dann ist das nicht schlecht, aber Gottes Wort wirkt ja weiter, auch wenn ich es persönlich weglege. Ablehnung gibt es immer einmal. Ich denke an eine junge Dame, wir hatten als Studenten in Heidelberg auch so christliche Freizeiten dann gemacht und da war eine junge Dame, mit der konnte man fantastisch reden, stundenlang, über Gott und den Glauben. Und dann war sie auf einer Wochenendfreizeit dabei und da war sie völlig zerstört. Und als sie dann nach Hause fuhr, sagte sie, jetzt weiß ich, dass das nichts für mich ist. Ja, vorher stundenlang diskutiert, Aber jetzt, wo es konkret wurde, wo sie hätte Nägel mit Köpfen machen können, sagt sie, jetzt weiß ich, dass das nichts für mich ist. Ja, ich hatte mit Konfirmanden zu tun, das ist immer ganz interessant und so völlig verschieden. Da lud mich mal später ein Vater ein, als seine Tochter schon in den Jugendkreis ging und fragte mich liebevoll, ich besuchte ihn zu Hause, sagen Sie, Herr Lotz, zu welcher Sekte gehören Sie? Sagte ich, auch die Sekte heißt Evangelische Kirche in Hessen und Nassau. Aber ich verstand ihn natürlich, weshalb er mich fragte, weil es ungewöhnlich ist, wenn jemand seinen Glauben persönlich und ernst nimmt und wenn das dann Auswirkungen im Leben hat, wie in diesem Fall im Leben seiner Tochter. Solange es keine Auswirkungen hat, ist es nicht schlimm. Wenn es Auswirkungen hat und man merkt, oh, die richtet sich irgendwie danach, das machen doch nur Sektierer, das ernst nehmen. Ja, gut, wir haben uns unterhalten, aber man merkt einfach, es gibt Trennung. Meine Frau und ich haben früher einen Hauskreis in unserer Wohnung begonnen, weil es noch keine Gemeinderäume gab. Und da haben wir über Gott und die Welt gesprochen. Und da kamen immer mehr Leute, so zuletzt waren es so 25, 30. Aber, das heißt, wir sind dann später auch umgezogen in andere Wohnungen mit großen Wohnzimmern. Aber wir stellten fest, es passiert im Leben der Leute überhaupt nichts. Nette Gespräche, interessante Atmosphäre, es passiert überhaupt nichts. Und dann habe ich mich entschieden und habe gesagt, ich will nicht mehr über Gott und die Welt reden, sondern nur noch über Gott. Blieben sofort ein Drittel der Leute zu Hause. Die hatten es sofort mitbekommen, oh ja, jetzt wird es irgendwie ein bisschen anders. Zu ihrer Ehrenrettung muss ich allerdings sagen, dass ein Ehepaar später wiederkam nach längerer Zeit, die ganz bewusst weggeblieben waren. Und diese junge Frau, die auf dem Mittelgang sich für Jesus entschied, war eine, die Frau dieses Ehepaares. Es gibt Trennungen. Wenn Leute hier aus der Gemeinde weggegangen sind, und im Laufe der Jahre waren das viele, sind sie selten aggressiv gewesen. Das gab es vielleicht ein, zwei, dreimal, dass Leute wirklich aggressiv waren, sagten, das ist, gefällt uns nicht, was da gepredigt wird, das machen wir nicht mit. Die Methode stimmt nicht. Aber meistens haben sich Leute abgewandt, weil sich ihre Interessen verschoben haben, weil sie desinteressiert waren und von daher weggingen. Wir haben eine Zeit lang hier in Obertshausen mal Leute besucht, Kirchenmitglieder. Beethovenstraße rauf und runter besucht, alle Querstraßen besucht. Vorher immer angekündigt, wir möchten nach Möglichkeit sie besuchen als Mitarbeiter der Gemeinde, freundlichen Kontakt aufbauen. Da gab es viele sehr gute Gespräche. Aber wenn wir dann versuchten, ein zweites Mal wiederzukommen, das hat meistens nicht geklappt. Weil es dann, ein zweites Mal wäre es ja schon ein Stück verbindlicher. Ja, das erste Mal können wir über alles unbefangen reden. Das zweite Mal wäre ja so fast sowas wie ein Nachhaken. Und das fand dann meistens nicht statt. Oder wenn es stattfand, war es dann meistens das Ende. Also das Evangelium wirkt eine Scheidung. Die einen kommen dazu und sagen ja. Und die anderen sagen jein oder gar nichts. Was natürlich auch eine Entscheidung ist. Jesus hat hier mit einigen Städten geschimpft, er hat sogar einen Weheruf ausgerufen und hat gesagt, dass es einer Stadt wie Sodom im Gericht erträglicher ergehen würde, als diesen Städten, die Jesus erlebt haben. Ich weiß nicht, ob Sie das Wort Sodom verbinden, da gibt es so ein hässliches Fremdwort, das heißt Sodomie. Das heißt, die Leute waren nicht nur, wie man so schön sagt, geil aufeinander, sondern die hatten Geschlechtsverkehr mit Tieren. Sodomie ist gerade wieder im Kommen im Moment. Es wird ja alles alt irgendwann wieder aufgelegt. Und Jesus sagt, selbst dieser perversen Stadt wird es im Gericht besser ergehen, erträglicher ergehen, als den Städten, die Jesus erlebt haben und ihn ablehnten. Das ist für viele eine neue Information, dass es auf der Seite des Gerichtes Gottes auch Unterschiede gibt. Dass Leute zwar verloren sind, aber es da noch Abstufungen gibt. Dort, wo Menschen Jesus begegnen, auch durch Christen hindurch, geschieht immer eine Trennung, die einen kommen, die anderen gehen oder bleiben einfach stehen, was ja auch so viel wie gehen bedeutet. Wo Sie persönlich sind, weiß ich nicht. Ob Gott auf diese oder jene Weise zu Ihnen geredet hat, durch Menschen oder Umstände, durch Bücher. Ich vermute es, ob Sie die Sprache verstanden haben, es kann sein. Wenn Sie Jesus kennen, wäre es mutig für Sie und für mich, zu glauben, dass Jesus Sie oder mich als Sprachrohr benutzen will, um andere zu erreichen. Nicht, dass wir besser werden und sagen, ich habe dir was beizubringen, darum geht es nicht. Sondern Glauben zu bezeugen Und es wäre schön, wenn wir dafür beten, dass das vermehrt geschieht. Wenn Sie heute Morgen gespürt haben, dass Gott zu Ihnen redet, wäre es schön, wenn Sie ihm Antwort geben in einem persönlichen Gebet. Und wenn Sie merken, dass es Ihnen noch wenig ein Anliegen ist, Ihren Glauben mitzuteilen, wäre es auch gut, das Gott zu sagen, dass er Sie beauftragt oder auch mich, das weiterzugeben, was Jesus durch Sie sagen möchte. Herr Jesus, du hast gesagt, wer euch hört, der hört mich. Wer euch verwirft, der verwirft mich. Danke, dass du bereit bist, durch gläubige Menschen zu sprechen. Danke, dass du auch heute Morgen hier ganz persönlich gesprochen hast zu diesem unter ihnen, um ihn zu ermutigen oder einzuladen. Danke, dass du weiterführst und ganz konkret bist. Amen.